Schönen guten Morgen, ich begrüße Sie alle zum zweiten Tag der Chemnitzer Linux-Tage, hier heute in der Session zum Thema Anwendungen. Und eröffnen wird der Stefan Bauer mit dem Vortrag Windows-Systeme vor Ransomware schützen.
Guten Morgen allerseits. Mein Name ist Stefan Bauer. Ich war grob 10 Jahre lang beim Geldinstitut beschäftigt, hatte dort Schwerpunkttätigkeiten IT-Security und Virenschutz und bin aktuell der Mann mit den 4 Hüten. Ich bin X2Go Projektmanager, ich bin X2Go Lead Evangelist, das heißt, ich bin der, der überall rumläuft und den Leuten erzählt, wie toll X2Go ist. Ich bin der X2Go Eventplaner, wir haben ein jährliches Event zum Beispiel und auch solche Messebesuche wie heute werden von mir organisiert. Und ganz nebenbei bin ich auch noch ein Firmenchef, der Firmenchef der Bauer ETCS OG. Wir sind quasi der kommerzielle Arm von X2Go. Also es gibt mehrere Dienstleister, die kommerzielle Services zu X2Go anbieten. Wir versuchen so ein bisschen die inoffizielle Dachorganisation davon zu sein und die Aufträge unter den einzelnen freien Entwicklungen zu koordinieren. Und ich bin auch der Mann, der wahrscheinlich heute Nacht irgendwo auf der Autobahn zwischen Stuttgart und Chemnitz seinen 40. Geburtstag feiern darf, wenn wir in den Stau kommen. Deswegen bitte alle Daumen drücken, dass er meinen Geburtstagswunsch, dass wir heute Abend keinen Stau auf der Rückfahrt haben. Ich hatte es schon angesprochen, wir haben Events. Unser jährliches Event läuft jetzt unter dem Titel X2Go The Gathering. 2017 wird es voraussichtlich Anfang Juni sein. Wir hatten es früher als Hacktrain, das sehen wir oben noch, den alten Schienenbus, der fährt leider nicht mehr. Danach haben wir uns nach Essen ins Linux Hotel verlagert. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich eher was im Stuttgarter Raum werden. Das als kurzes Intro, wer ich bin und wie ich zurück zu Go gekommen bin. Jetzt zum eigentlichen Kernthema des Vortrags. Vor grob 4 Jahren, am 5.06.2013, ging ein Name durch die ganze Presse. Der Herr Snowden mit seinen Snowden-Enthüllungen. Und das war damals ein Weckruf. Und alle hatten sie Angst. Der Datenklau geht um. Meine Daten waren ausgespäht. Irgendwelche privaten Nacktbilder sind plötzlich aufgetaucht von irgendwelchen Prominenten. Das hat nichts mit Snowden zu tun gehabt, war auch ungefähr zu der Zeit. Wenn sowas mit Konstruktionsplänen, firmeninterner Patientendaten passiert, wird es natürlich auch noch richtig teuer und nicht bloß unangenehm. Was man damals auch noch gar nicht auf dem Radar hatte, war das Thema Datengeiselnahme, Ransomware. Und das kam Januar 2016 erst so richtig ins Bild. Da kam Ransomware wirklich in the wild, also in der freien Wildbahn vor. Da wurde aus Kopieren von Daten dann ein Stehlen von Daten, sprich der Benutzer hat keinen Zugriff mehr auf seine eigenen Daten gehabt. Lösegeld zahlen hilft in so einem Fall auch nicht immer. Teilweise sind die Trojaner so schlampig programmiert, dass man selbst mit dem Freischaltcode die Daten immer rausziehen kann. Teilweise sind die auch besser untergetaucht, weil ihnen das Thema zu heiß wurde, weil sie Angst hatten, die Polizei kriegt es in die Finger. Dann hat man gezahlt und hat seine Daten trotzdem nicht wiedergekriegt. Infektionswege für diese Ransomware sind eigentlich üblicherweise Drive-By-Downloads, irgendwelche Zero-Day-Exploits, Browser-Plugins. Flash ist da recht populär für sowas, aber mittlerweile auch PDF-Dokumente. Und E-Mail-Anhänge. Also der klassische Telekom-Rechnung.pdf.exe.lol.zip.piff. Leute klicken drauf, weil sie es für eine echte Rechnung halten. Das Ding ist ein Executable, führt sich aus und damit ist passiert. Ransomware hat tatsächlich schon eine viel längere Geschichte. Die erste Ransomware gab es 1989 noch für DOS, nannte sich AIDS PC Cyborg. 1996 haben zwei, nicht Yin und Yang, sondern Yang und Yang, Yun, ein Paper rausgebracht, was sich auch mit dem Thema beschäftigt hat, ob sowas passieren könnte, wie sowas passieren könnte. Im Zeitraum 2006 bis 2010 gab es vereinzelt Fälle von Ransomware. Die hatten als Bezahlweg teilweise Western Union, teilweise musste man bei einem russischen Webshop über einen Affiliate-Link einkaufen. Der Webshop-Betreiber wird sich da gewundert haben, warum plötzlich so viele Bestellungen kriegt. Oder eben über Premium-SMS-Versand. Das fehlende Puzzleteil, das Ransomware so richtig durchschlagen konnte, das kam 2008, das war Bitcoin. Und mit Bitcoin stand dann plötzlich eine Möglichkeit zur Verfügung, hinreichend anonym oder pseudonym Transaktionen, Geldtransaktionen zu machen. Und 2013, als es halbwegs verbreitet war, sind eben die ganzen Ransomware-Entwickler da noch aufgesprungen und die erste größere Verbreitung kam auf den Markt oder in the Wild mit CryptoLocker. 2016 hat es dann so richtig durchgezogen. Locky, der war ganz stark verbreitet damals schon. Es gab auch einen riesen Medienhype dazu und das hat natürlich entsprechend Trittbrettfahrer ausgelöst. Bis heute sehen wir ständig irgendwelche Weiterentwicklungen, Varianten von diesen Trojanern. Es kommt auch mal was ganz Neues raus, was das gleiche Prinzip verfolgt, aber nicht auf bisherigen Code basiert. Es ist viel Schrott dabei, deswegen haben auch die Antivirus-Hersteller öfters mal Glück, Programme zu schreiben, die das Zeug auch entschlüsseln können, ohne dass man vorher eine Lösegeldzahlung zahlen musste. Aber es gibt leider auch einige erfolgreiche Varianten. Da gehören eben CryptoLocker und Locky dazu. Die aktuelle Entwicklung sieht etwa so aus, es flaut gerade langsam wieder ab, so in der letzten Jahreshälfte. Mal schauen, ob das ein dauerhafter Trend bleibt, ob wir das jetzt so langsam wieder überstanden haben oder ob das bloß gerade eine temporäre Flaute ist, ob die was Neues aushacken. Was aber dafür relativ effizient schützt, ist RECOPS. RECOPS steht für Remote Controlled Browser System. Das haben nicht wir uns ausgedacht, das kommt vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik und ist schon über 10 Jahre altes Konzept von denen. Eine typische Firewall, gibt es einen schönen Tweet dazu, How Corporate Security Works, Firewall kaufen, Regel einstellen, die alles erlaubt. Feierabend. Ist leider ziemlich viel Wahres dran. Und was macht RECOPS jetzt anders als eine Unified Threat Management Appliance, als eine Firewall, als ein Antivirus? Ein RECOPS-System sagt nicht nur, du kommst hier nicht rein, das sagt auch, du kommst hier nicht raus. Das heißt, es gibt erstmal keinen Virenscan, keine Signaturen, die ich updaten muss, keine Heuristik, die irgendwelche Fehlalarme haben kann, keine Signaturen, die expiren, die zu alt sind, um den Trojaner zu erkennen, sondern packt das Internet in einen Guckkasten. Alle aktiven Inhalte bleiben in der DMZ. In der realen Welt sieht sowas so aus. Manipulatorkiste, englischer Begriff dafür, Glovebox. Und dieses Prinzip übertragen wir jetzt in die digitale Welt. Gibt es eine längere Backstory dazu? Das allererste Konzept dieser Art war so eine Linux Graphical Wall. Das kam im Firewall-Handbuch für Linux 2.0 und 2.2 von Guido Stepke. Und so kurz vor der Jahrtausendwende wurde das veröffentlicht. Da gibt es auch eine Originalskizze von der damaligen Website, die ich mir noch gespeichert habe. Jetzt tickt mein Presenter. Ja. Ja, damals hatten wir nichts, nicht mal Grafiken, also hatten wir es mit Text gemacht. Also wir sehen ein Transfernetz, wir sehen zwei Firewalls, zwischen denen ist die DMZ mit diesem Server, den er damals als Linux Graphical Wall bezeichnet hat, Mail-Client drauf, damals war Netscape eben der aktuelle Browser und als Remote-Zugriffslösung war damals VNC geplant, weil sowas wie NoMachine X oder sowas gab es damals halt noch gar nicht. Da war VNC einfach das Performanteste, was sie kriegen konnten. Weitere RECOPS-Vorläufer, 2001, Ende des Jahres, hat mein ehemaliger Arbeitgeber NT4 Windows Terminal Server installiert mit einem Citrix-Aufsatz, hat den noch nicht zwischen zwei Firewalls gekappt und einfach ins gleiche Netz in seine Clients gehängt, war damals auch noch nicht so das Bedrohungsszenario, weil die Clients alle noch unter OS2 liefen. Bei OS2 hat eigentlich nie wirklich jemand Viren geschrieben. Die Idee damals war tatsächlich, einen moderneren Browser auf die OS2-Clients auszurollen, deswegen haben wir es hauptsächlich gemacht. 2005, 2006 haben wir dann aber aufgerüstet. Es kam das Thema Redundanz auf. Wir hatten zwei verschiedene Serverräume in getrennten Brandabschnitten, also hat man das auch ausgenutzt. Man hat die Sache virtualisiert mit zwei großen Host-Systemen, wo dann die Server als virtuelle Maschinen drauf liefen. Das war die Zeit, wo VMware Server gerade die, glaube ich, und Version 1 auf Version 2 umgestellt hatte und die Lizenzen auch für den kommerziellen Einsatz kostenlos waren. deswegen war es ja relativ interessant. Damals haben wir es auf Windows 2003 mit Citrix eine eigene Domäne gemacht, das Ganze dann auch endlich in eine richtige DMZ gepackt, mit der Firewall davor. Wir haben einen Virenscanner-Proxy mit eingeschleust. Der lief unter Linux als einziges der Systeme, dreimal dürfen Sie raten, auf welchen Mist das gewachsen ist. Und 2006, kaum dass wir fertig waren mit unserem Konzept, kam es in der CAS, das ist eine Zeitschrift vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, eine dreiteilige Artikelreihe, wie man sowas macht. Das hat uns einerseits gefreut, weil sie haben fast unser Konzept kopiert und das BSI sagt, so ist es richtig, können wir mit allzu viel falsch gemacht haben. Andererseits war es natürlich auch für mich dann praktisch, da gehe ich nachher noch kurz drauf ein, dadurch war es kein Betriebsgeheimnis mehr. Im BSI-Grundschutzhandbuch findet man diese Technologie übrigens bis heute. Im Maßnahmenkatalog, Abschnitt M4.365, Nutzung eines Terminal-Servers als grafische Firewall. Wer also mit BSI-Grundschutz zu tun hat, kann sich das Kapitel da gerne mal durchlesen. Das BSI hat dann auch eine etwas hübsche Bezeichnung als bloß ein paar ASCII-Strichen veröffentlicht. So sieht das in groß und richtig und protokollierend und tralala aus. Wenn man jemand ist, der regelmäßige Audits über sich ergehen lassen muss, entsprechend den Aufwand treiben muss, ist das aber nicht der richtige Ansatz, den man fahren sollte. Und ich hatte jetzt die Situation, ich habe da ein tolles System, aber ich arbeite bei einem Geldinstitut und es ist keine IT-Firma. Sprich, sowas wird nicht vermarktet, das wird bloß intern genutzt. Das Konzept ist aber kein Geschäftsgeheimnis mehr, weil es in der CAS parallel veröffentlicht wurde. Und ein kleiner Anwender, ein Arzt, ein Rechtsanwalt, ein Notar, ein Steuerberater wird kein Geld für den Terminal-Server mit Citrix-Aufsatz ausgeben. Das ist einfach nicht in seinem Budget drin. Das kann sich vielleicht so eine Gemeinschaftspraxis, ein Ärztehaus leisten, wenn es das auf die einzelnen Ärzte dann umlegt, aber ein einzelner niedergelassener Hausarzt hat das einfach nicht das Budget dafür. Linux ist sowieso der sichere Ansatz in dem Fall. Unabhängig davon wird argumentiert, dass Windows oder Linux das sichere Betriebssystem ist. Es ist einfach die breite Masse Windows, das heißt jeder, der eine kommerzielle Absicht hat, mit Schadsoftware Geld zu verdienen, wird auf Windows-Maschinen zielen. Er hat einfach ein viel größeres Potenzial, wo er abgreifen kann. Deswegen habe ich damals dann gesagt, okay, wir machen einen Eigenbau in klein, sicher und günstig auf Linux-Basis und vermarkten das Ding mal so im Nebenerwerb als Probelauf. 3 Jahre später, Dezember 2009, bin ich dann in Vollzeit-Selbstständigkeit gestartet. Habe die Firma als UG gegründet. Wir haben das Ding dann elektronische Glovebox genannt, wegen dem Bildchen von vorher, weil so ein Glaskasten eben den Ärzten auch was sagt. Damals haben wir noch auf Phoenix als Serverkomponente gesetzt. Und was wir bei der Vermarktung feststellen mussten, es ist ein sehr beratungsintensives Produkt, weil die ersten Eindrücke sind immer so, ah, Firewall, sowas habe ich schon, brauche ich nicht. Wie sind wir zu X2Go gekommen? Das war im Juli 2010, so im März 2011, in diesem Zeitraum haben wir immer mehr gemerkt, dass dieses Phoenix ein Dead-End wird. Es gab Pakete offiziell bloß noch für Ubuntu, wir waren auf Debian unterwegs. Die neuen Releases kamen bloß noch schleppend bis gar nicht. Und da haben wir uns eben angefangen nach Alternativen umzuschauen und sind relativ schnell bei X2Go gelandet. X2Go ist auf der gleichen Codebasis, wenn man so will, nämlich auf den No-Machine-Libraries, die sie unter GPL lizenzieren mussten. Und ich will jetzt sagen, eine komplette Parallelentwicklung zu Phoenix, aber sie sind eben auf der gleichen Basis gestartet. Februar 2012, April 2012 haben wir dann gesagt, okay, wir nehmen ein bisschen Geld in die Hand und sponsern die Entwicklung von X2Go, weil es hat ein Feature dabei gefehlt. No Machine bzw. Phoenix hatte das auch noch nicht. Und wir haben gesagt, wenn wir jetzt eh umstellen, dann können wir auch dafür sorgen, dass dieses Feature eingebaut wird. Und das sind sogenannte Published Applications. Also wer will mal kurz Hand hoch, wer hat schon mal Citrix benutzt? Okay, bei Citrix habe ich ja die Möglichkeit, nicht nur einen kompletten Desktop bereitzustellen, wie man es von Windows RDP oder von einem X-Forwarding seit jeher kennt, sondern ich kann einzelne Applikationen in meinen lokalen Desktop einblenden. Also ich kann von einem Windows-Server aus eine Einzelapplikation in Windows, Linux oder macOS Desktop einblenden. Und das kann X2Go jetzt auch mit Linux-Applikationen. Ich kann jetzt von einem Linux-Server aus eine einzelne Applikation in einen Desktop unter Windows, unter macOS, unter Linux einblenden. Ja, wir nennen das wie gesagt elektronische Glovebox. Heutzutage kommt die Hardware dafür aus Esslingen. Man hört vielleicht bei meinem Dialekt auch ein bisschen raus. Ich komme auch aus der schwäbischen Region. Von daher war es für uns ganz geschickt, einen Hartnahmelieferanten aus der Nähe zu finden. Mit dem vorigen hatten wir ein bisschen Ärger, dass wir teilweise 6 bis 8 Wochen warten mussten, bis die nächste Lieferung mit dem Container über Amsterdam mit dem Schiff kam. Ja, das Konzept ist jetzt einfach zu sagen, es wird nur noch gemalt. Die Ausführung von dem ganzen Code passiert zentral in dieser Glovebox. Und der kleine PC, der weiß gar nicht, was er da malt, was er ausführen soll. Damit habe ich ein sicheres Internet auf diesem Arbeitsplatz. Also ich habe andersrum gesagt, ich habe einen Arbeitsplatz gesichert vor dem Internet. Man kann so selbst mit einem uralten Windows XP noch sicher ins Internet gehen. Ich muss nur diese Kiste nehmen, klicke sie zwischen DSL oder Kabelrouter und mein LAN. 2-Netzwerk-Interface hat es ja. Muss meinen Client einmalig einrichten und ich kann lossurfen. Ein paar Screenshots haben wir dazu natürlich auch. Und zwar klassischer Windows 7 Desktop. Sogar mit Transparenzeffekten. Ganz links ist jetzt das Browserfenster, wie es von unserer Glovebox kommt. Rechts haben wir einen lokalen Ordner, der ist ein bisschen überlappt. Und wer lieber die alte Windows 95 Optik mag, das geht natürlich auch noch mit Windows 7. Unser Browser, unser Mailprogramm in einem normalen Windows 7 Desktop integriert. Ich kann das Fenster hin und her ziehen, vergrößern, verkleinern, wie ich es halt von der lokalen Anwendung auch gewohnt bin. Der Benutzer merkt einen Unterschied eigentlich nur dann, wenn er eine Datei speichern oder Datei drucken will, weil da kriegt ihr die Linux-typischen Dialogfenster dafür angezeigt. Ansonsten verhält sich der Firefox oder der Thunderbird als Mailprogramm eben genauso, wie es von seiner Windows-Variante gewohnt ist. Wir haben dazu auch eine Live-Demo, die ist unten am Stand. Sie gehen die Treppe runter, schräg rechts am Thomas-Grenz-Stand vorbei, gegenüber von BMW ist unser Stand. Wir haben da ein uraltes HP-Tablet stehen, mit einem XP-Tablet-Edition drauf und unserem X2Go-Client, da kann man das mal ausprobieren, wie man mit so einer XP-Maschine noch ins Internet gehen kann und es trotzdem sicher ist. Ja, der Erfolg in über 7 Jahren, die wir das System nun vermarkten, bei so grob 50 installierten Serversystemen im Spitzenwert mit im Schnitt 4 bis 5 Usern pro Server. Genau 2 Infektionen nach schwerem Benutzerfehlverhalten. Ja, set brain off, anders kann man es nicht nennen. Was haben sie gemacht? Gehe ich nachher noch kurz drauf ein. Die Schadenseindämmung war jedenfalls relativ einfach in so einem Fall. Ich musste den betroffenen PC neu installieren lassen, aber es sind keine Daten verloren gegangen, weil es wurde nichts verschlüsselt oder gelöscht. Und es ist auch kein Datenabfluss passiert. Warum das so ist, erkläre ich auch gleich noch in einer der nächsten Folien. Erstmal, was ist denn überhaupt passiert? Es kam genauso eine Rechnung, pdf.exe.zip. Das Ding ging nicht auf innerhalb unserer gesicherten Umgebung, weil eigentlich bieten wir zusätzlich ein Mailprogramm und Browser noch ein LibreOffice und ein PDF-Betrachter auch aus der gesicherten Umgebung an, dass ich eben Dateianhänge nicht pauschal einschleusen muss, sondern sie in der gesicherten Umgebung anschauen kann. Der User hat das Ding angeklickt, es geht nicht auf, wir haben natürlich keinen Wein da drin installiert, um irgendwelche Hexen auszuführen. Und anstatt zu sagen, oh, kaputt, ich rufe mal besser meinen Support an, hat er das Ding eingeschleust und mit seinem lokalen PDF-Betrachter aufmachen versucht. Ja, Doppelklick drauf, die Hexe läuft los. So, und jetzt kommt der Knackpunkt. Diese Malware ist so geschrieben, dass sie geteilt ist in einen Dropper und in den eigentlichen Schadcode. Und per Mail oder über so einen Drive-By-Download kriege ich als erstes immer nur diesen Dropper serviert. Das hat damit zu tun, dass diese Dropper viel kleiner und kompakter geschrieben sind und damit viel schneller änderbar sind als der ganze Schadcode. Würde ich den ganzen Schadcode als einen monolithischen Block in diese Mail reinpacken, dann ist die Chance relativ groß, dass ein Virenscanner auf das Ding sehr schnell anspringt und auch wenn ich Änderungen daran vornehme, das Ding immer noch über die Heuristik erkennt, weil zu viele Codeblöcke gleich sind und das Ding noch matcht. Deswegen gibt es diese Aufteilung in den Dropper, der sich ständig ändert, dass die Virenscanner-Hersteller nicht hinterherkommen sollen und in den nachgeladenen Schadcode-Teil, das statisch ist. Und weil wir eben diesen Dropper zwar auf der Maschine hatten, durch die Fehlhandlung des Kunden, aber der Client, der gesperrt ist, der kann nicht nach Hause telefonieren, konnte der den Schadcode nicht nachladen. Und wir haben relativ schnell gemerkt, dass es passiert ist, weil diese Dropper sind so bescheuert programmiert, sie versuchen im Zweifelsfall mehrfach in der Sekunde diesen Download neu zu starten, wenn er nicht funktioniert. Und das gab natürlich bei uns so eine Latte an Logfile-Einträgen, dass bei uns das Monitoring angelaufen ist und gesagt, hey, hier ist was faul mit dem Client, kümmere dich drum. So haben wir das dann relativ zügig mitgekriegt, dass da was schief gegangen ist. Und damit war der Ausbruch halt wirklich gestoppt, bevor irgendwas Schlimmes passieren konnte. Auch zu der Malware-Struktur habe ich einen schönen Tweet. Es gibt da irgendeinen anonymen, pseudonymen Security-Menschen, der twittert unter dem Namen Swift on Security. Ist eigene Taylor Swift-Parodie und twittert halt immer wieder Security-relevante Sachen. Und hier geht es halt auch nochmal darum, wie ist denn eigentlich so ein Schadcode aufgebaut? Es gibt diesen Dropper, der ist dazu da, klein, einfach und ständig änderbar zu sein, dass das Virenscan-Programm nicht nachkommt. Und dann zieht das Ding halt hin, ist das eine Schadcode noch nach. Wir haben aus diesen zwei Infektionen gelernt und haben mittlerweile einen Scanner eingebaut, wenn man also versucht, einen gepackten Mail-Anhang runterzuladen, der ausführbaren Inhalt hat, blenden wir jetzt diesen Sicherheitshinweis ein. Also wer dann immer noch auf Weiterklickt und das Ding einschleust, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Und es hat auch tatsächlich funktioniert. Seitdem wir diesen Hinweis drin haben, hat es keinen einzigen Infektionsfall mehr gegeben. Und jetzt plaudere ich noch ein bisschen aus dem Nähkästchen, was denn die Do's und Don'ts sind, wenn man so ein Recurve-System selber aufsetzen will. Thema Nummer 1 in Benutzerkennung. Wenn Sie identische Benutzerkennung im Produktionssystem Ihrer Surf-Umgebung fahren, heißt das, hat irgendjemand es geschafft, Ihre Surf-Umgebung zu kompromittieren, hat er eine Liste von gültigen Benutzerkennungen von Ihrem Produktionsnetz und kann damit viel zielgerichtete Angriffe gegen Ihr Netz fahren. Deswegen wollen Sie das nicht haben. Wirklich nicht. Warum es Kunden meistens trotzdem haben wollen, ist, dass sie sagen, sie brauchen Single Sign-On, das geht nur so und um Gottes Willen, die Welt bricht zusammen, wenn wir das nicht haben. Tatsache ist, Single Sign-On geht auch anders und sicher, wir können sowas bieten. Reden Sie mit uns, bevor Sie so einen Blödsinn aufsetzen. Thema Dateischleuse. Ich muss im Zweifelsfall einen Dateianhang doch mal in mein Produktionsnetz reinschleusen oder umgekehrt Daten per Mail versenden. Dann brauche ich eine Dateischleuse zwischen den zwei Systemen. Und wir sagen da eben, es muss eine manuelle Schleuse sein. Der Benutzer muss selber aktiv werden und sagen, ja, diese Datei und genau nur diese Datei möchte ich jetzt in dieses System oder in diese Welt kopieren. Kunden hätten meistens gerne eine automatische Schleuse, sprich ein synchronisiertes Verzeichnis zwischen den zwei Welten. Und das ist aber aus Sicherheitsgründen abzulehnen, weil wenn ich es schaffe, einen Drive-By-Download in genau dieses Verzeichnis zu versenken, dann kann ich eine DLL-Injection machen. Und habe einen, oh, einen Dancing Bunnies-Exe-Effekt. Ja? Ich habe irgendeinen lustigen Dateinamen, der User klickt drauf und das Ding läuft los. Exploits dafür existieren bereits. Wie kommt sowas? Kleiner Exkurs: Windows DLL-Suche funktioniert so, wenn ich eine Exe habe, dann kann die externe DLLs voraussetzen. Und diese DLLs werden gesucht, als erstes im Verzeichnis, in dem die gleiche Exe liegt. Und nur wenn dort keine liegt, geht er den Systempfad durch und schaut, ob da irgendwo noch eine DLL mit diesem Namen, dieser Funktion zu finden ist. Lege ich eine DLL mit dem gleichen Namen und mit dem passenden Namen, aber einer geänderten Funktion in das gleiche Verzeichnis und starte diese Exe, dann wird die Funktion aus dieser geänderten DLL gezogen. So wie ich sehe, liegen wir gut in der Zeit, dann kann ich das auch kurz vorführen. Mal schauen, wie wir das jetzt rüberschieben. Sei das mein Download-Verzeichnis, ich habe einen PuTTY-Installer hier drin.
Ja, kleinen Moment. Ich habe jetzt gesagt, dass ich ihn nicht installieren will, deswegen sehen wir jetzt nichts weiter. Wenn ich jetzt aber das gleiche Ding nochmal starte, nachdem ich diese DLL benannt habe.
UXTheme ist eine DLL, die von der Installer-Routine benutzt wird. Feuerfrei.
Und anstatt dass jetzt die Abfrage kommt, ob ich als Admin installieren möchte, kriege ich gerade auf meinem Hauptbildschirm das hier präsentiert.
Also deswegen bitte keine automatisch synchronisierten Verzeichnisse zwischen zwei Welten mit unterschiedlichem Sicherheitsniveau, weil sowas einfach nur grandios schief gehen kann.
Also das haben wir gerade als Live-Demo gehabt. Nächstes Thema, Virenscanner. Ein Virenscanner auf so ein System zu setzen, klingt erstmal nicht unvernünftig. Wir haben ja damals, wie gesagt, auch einen Virenscanner im Proxy drin gehabt. Aber Knackpunkt ist, mehr und mehr Seiten setzen auf HTTPS. Das heißt, da ist eine Transportverschlüsselung, in der kann ich nicht scannen. Mein Virenscanner müsste Man in the Middle spielen.
kann ich sagen, okay, ich bin in einem Firmenumfeld, ich habe die Clients unter Kontrolle, ich kann mein eigenes Zertifikat ausrollen und spiele Man-in-the-Middle. Das klappt zum einen nicht immer, weil mehr und mehr Browserherrscher dazu übergehen, manche Zertifikate fest im Source Code zu hinterlegen, dass ich ihm gar kein anderes Zertifikat für diese Domäne unterschieben kann. Und dann knallt das einfach. Und dann sagt dieser Browser einfach, egal was du mir für ein Zertifikat dazu präsentierst, ich traue meinem Eingebauten mehr als dem, was du mir unterschiebst. Ich sage, diese Seite ist nicht sicher, du kommst hier nicht hin, bums. Ist blöd, deswegen will man das nicht. Das nächste Knackpunkt ist Datenschutz, IT-Security, Integrität dieser Daten, Vertraulichkeit dieser Daten. Speziell, wenn Sie den Mitarbeitern als Maßnahme zur Akzeptanzsteigerung erlauben, dass sie im begrenzten Rahmen jetzt auch privat surfen dürfen, dann könnten Sie mit diesem Man in the Middle in Ihr Homebanking zum Beispiel mitlesen. Und wenn Sie das tun, oder wenn überhaupt diese Möglichkeit bei Ihnen besteht und das fällt auf, dann haben Sie ganz schnell Ihren Datenschützer am Hals. Das wollen Sie auch nicht. Damit bleibt der Dateisystemscanner als einzige Lösung für so ein Glovebox-System. Und da scheint Linux immer weniger die Zielgruppe der Hersteller zu sein. Bis vor ein paar Jahren hatten wir zum Beispiel von Avira noch Virenscanner für Linux gekriegt. Die haben die Produktreihe komplett eingestellt mittlerweile. Ein paar andere Namen, ich will jetzt hier nicht so Public Shaming betreiben. Ja, wir haben wirklich mehrere Hersteller durchprobiert. Es war ein Riesenchaos. Beim einen hatten wir zum Beispiel den Fall, dass er damit geworben hat, hey, unsere Lösung ist kostenlos, sogar für den kommerziellen Einsatz. Hauptsache du nimmst Linux, alles gut. Wir haben das Ding installiert. Es war angeblich für Debian Linux in der damals aktuellen Version freigegeben. Nur, wir verwenden kein Systemd. Wir sind auf klassisch SysVinit. Das Ding ist nicht angestartet. Dann guckt man so in die Startskripte rein und stellt fest, es liegen zwar in der etc.init Startskripte dafür, steht einfach nur Exit 0 drin. Weil das Ding einfach nur mit Systemd funktioniert. Also, kleinen Moment. Ja, was hat man noch für Problemchens? Das war der eine, der andere Scanner, den wir angetestet haben, der hat mit SysVinit funktioniert. Nachdem er dreimal die Meldung Segmentation Fault, wenn Init-Skript ausgeben, rausgeworfen hat. Sowas möchte ich dem Kunden auch nicht verkaufen. Danach hat er dann gesagt, würde funktionieren, aber ein Programm, was man dreimal Segmentation Fault auswirft, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich dem Kunden hinstellen möchte. Deswegen fahren wir das System tatsächlich bis heute ohne einen Virenscanner in der Linux-Welt. Das andere ist natürlich auch noch die Frage der Wirtschaftlichkeit. Wenn ich jetzt 200 User nehme und schaue bei meiner bisherigen Userzahl, wie oft es vorgekommen ist, dass wir einen Vorfall hatten, dann muss ich auch mal die Lizenzkosten, die ich für so einen Scanner im Jahr zahle, in Relation setzen zu dem, was mich eine kleine Installation alle 3 Jahre kostet. Einen kleinen alle 3 Jahre installieren, sagen wir eine Stunde in First-Level-Techie mit 100, 120 Euro sowas und vielleicht noch ein bisschen Produktionsausfall, weil der Mitarbeiter halt die Stunde nicht arbeiten kann. Da sind wir bei den Lizenzkosten, da sind wir weit entfernt von den Lizenzkosten für 1 Jahr oder für 3 Jahre Virenscanner. Noch mehr im Detail zu diesen Man-in-the-Middle-Ansätzen beim Virenscanner. Die Dinge sind meistens irgendwie kaputt, selbst wenn sie prinzipiell funktionieren. 12 von 13 dieser Scanner, die auf dem Client laufen und 11 von 12 Appliances haben im Test die Sicherheit der Verbindung verschlechtert. Und in vielen Fällen konnten Forscher den angeblichen Schützen sogar nachweisen, dass sie noch mehr Sicherheitsprobleme gemacht haben. Quelle dazu, der heiße Link hier. Virenscanner sind, was das angeht, auch wirklich komplett überbewertet.
Google hat mal eine schöne Umfrage gemacht, zum einen Leuten, die sich nicht mit Security auskennen, und unter Leuten, die sich mit Security auskennen, was sind die wichtigsten 5 Punkte sind,
wenn man sicher im Internet sein will. Ja? Bei den Nicht-Experten ist der Virenscanner auf Platz 1 von 5. Bei den Experten taucht er nicht mehr auf in den ersten 5. Bitte aber nicht falsch verstehen und jetzt hergehen und die Virenscanner überall so deinstallieren. Virenscanner sind sehr wohl trotzdem sinnvoll. Weil in dieser Umfrage war von Online Safety Practices die Rede. Es gibt natürlich genug andere klassische Infektionswege. Verseuchte USB-Stick, der angesteckt wird, weil die Mitarbeiter das Recht haben, USB-Sticks einzustecken. Urlaubsbildersammlung mitgebracht, die man den Kollegen zeigen will. Externer Techniker kommt daher, will einen neuen Druckertreiber installieren, hat seinen Stick irgendwo verseucht, so Blödsinn passiert. Oder tatsächlich auch absichtliche Infektionen, weil die vermeintliche Putzfrau eigentlich einen Doktortitel in Informatik hat und aus China kommt. Lachen Sie nicht, solche Fälle sind dokumentiert. Die hat bei der Einstellung einen Doktortitel verschwiegen. Hat gerade gemeint, ja, so neu in Deutschland, sucht Stelle. Ja, und irgendwie haben so ein seltsames Gerät im Netzwerk stecken gehabt. Wusste nicht, was herkommt. Ein Ex-Firefox-Entwickler hat vor kurzem dazu geraten, man soll Antivirus-Software deinstallieren. Da haben wir auch einen heißen Link dazu. Bitte nicht. Bitte nicht. Sie sind sinnvoll, sie sind nur überbewertet. Wichtiger dagegen ist ein konsequentes Rechtekonzept. Gerade in der Windows-Welt. 2016 gab es 530 gemeldete Sicherheitsprobleme in Microsoft-Anwendungen, Betriebssystem eingeschlossen. 94% davon waren nur ausnutzbar, wenn der Benutzer Adminrechte hat. Und 100% aller dieser Bugs, die im Internet Explorer und in Edge steckten, also im neuen Browser von Microsoft, waren nur mit Adminrechten ausnutzbar. Also drehen Sie erst an dieser Schraube, bevor Sie anfangen, in Virenscanner-Aufrüstung zu investieren. Auch dazu haben wir die Quellenangabe dabei. Ein auch gern gemachter Fehler ist das Thema Netztrennung. Netze mit unterschiedlichem Sicherheitsniveau gehören auf unterschiedliche Hardware. Eine Trennung von Internet, DMZ und Produktionsnetz nur per VLAN auf demselben Switch ist einfach tabu. Tun Sie das nicht. Tun Sie das um Gottes Willen nicht. VLANs sind ein Managementwerkzeug und keine Sicherheitsmaßnahme. Dann können wir jetzt noch ein bisschen was zeigen zu X2Go, wie gut das skaliert. X2Go kann man einsetzen, sogar als Server auf einem Raspberry Pi. Tatsächlich, wir empfehlen es eher, einen Raspberry als Client zu nutzen, wenn man das machen will. Wir können auf dem Raspberry momentan noch keine Sitzungen spiegeln. Also ich kann virtuelle Bildschirme ausliefern, ich kann aber nicht den echten physischen Bildschirm, der am HDMI-Port dranhängt, spiegeln. Auf Intel AMD geht das. Auf Intel AMD sind wir heimisch, da sind wir entwickelt worden. Da gibt es für die gängigen Distributionen fertige Pakete von uns. Es gibt auch einen Load Balancer von uns, das heißt, ich kann die ganze Serverfarm aufziehen. Das ist eben gerade für größere Installationen interessant, wenn ich jetzt eben nicht mit unserer Appliance eine kleine Arztpraxis schützen will, sondern irgendeinen Mittelständler habe. Dann kann ich eben die ganze Farm davon hinstellen und Load Balancing betreiben. Auf Power 7, Power 8, Open Power und wahrscheinlich auch bald auf System Z kann man uns auch installieren. Sprich, anstatt in die Breite zu gehen, in mehreren Servern, gehen wir einfach in einen dickeren Server. Power 7, Power 8 ist da interessant, auch gerade für Mittelständler, weil die meisten schon eine AS400 im Keller stehen haben, für die Warenwirtschaft oder sowas. Kann man eine Linux-Partition parallel dazu machen, kostet sogar weniger, wie ein kommerzielles Unix freischalten zu lassen bei IBM. Und dann haben Sie da X2Go drin. Können Einzelapplikationen ausliefern, um sicher ins Internet zu gehen, können einen kompletten Desktop ausliefern, oder können auch X2Go nutzen, um Ihren Zugriff auf eine X-Anwendung, auf eine kommerzielle Unix zu beschleunigen. Wir haben, um dieses Load Balancing zu demonstrieren, auch eine Testumgebung.
Dafür haben wir Installationsskripte im Wiki liegen. Einfach diesen Pfad nachgehen. Da gibt es Debian Pre-Seed-Files, dass ich einen LDAP-Server, einen NFS-Server, einen Postgres-Server, den Broker, zwei Demo-Server und einen kleinen automatisch installieren lassen kann. Kann man auf echter Hardware machen oder in KVM.
Das geht dann vollautomatisch durch. Nur bitte eines nicht tun, was wir hier als LDAP-Beispiel-Setup ausrollen. Versuchen Sie nicht, das als Produktivbetrieb zu fahren oder Ihren Produktivbetrieb damit Anpassungen drauf aufzubauen. Wer nicht hören will, es wird wirklich furchtbar wehtun. Lassen Sie es bleiben. Setzen Sie LDAP so auf, wie es sich gehört. Dann ist es auch sauber, dann können Sie es auch hinterher sauber administrieren. Diese Demo-Installation ist wirklich bloß dazu da, Ihnen schnell 5 Test-User bereitzustellen. Da ist nichts an Sicherheit dabei geregelt, da ist nichts an Redundanz dabei geregelt, etc. pp. Und nachdem wir immer noch gut in der Zeit liegen, können wir das jetzt auch nochmal live anschauen. Ich habe hier eine VMware-Demo auf der Maschine laufen. Das würde so grob 5 Minuten dauern, bis die alle hochgefahren sind.
Wir sehen nichts.
Kleinen Moment, die müssen erst hoch. Aber ich kann das schon mal spiegeln hier.
So, jetzt haben wir hier einen virtuellen Linux-Client laufen. Das würde natürlich genauso gut in einem Windows-Client funktionieren. Und ich habe jetzt hier zwei Start-Icons. Ich kann den Xcode Session Broker über SSH ansprechen oder über HTTP oder HTTPS. Auch das ist ein Grund, warum Sie diese Demo bitte nicht im Produktiveinsatz fahren sollten. Sie sollten das nicht per HTTP machen, außer Sie sind in einem Demo-Netz, weil eben sonst Ihre Passwörter auch unverschlüsselt übers Netz gingen. Wir nehmen jetzt einfach mal den SSH-Broker-Zugang. SSH zu nehmen hat den Vorteil, dass Sie wahrscheinlich, wenn Sie Unix fahren oder Linux fahren, sowieso schon von außen per SSH irgendwo erreichbar sind. Sie brauchen also keinen weiteren Port dafür aufbohren, wenn Sie es von extern connecten wollen. Jetzt habe ich hier meine Anmeldemaske vom X2Go-Client. Ich sage jetzt mal, ich bin User 3. Gebe mein Passwort ein. Das kann man auch mit Private- und Public-Key-Authentisierung machen und das automatisch durchskripten, dass beim Doppelklick auf das Icon gleich die Anmeldung durchstartet. Und wenn ich jetzt nicht im Broker-Modus wäre, dann würde ich jetzt auf der rechten Seite gleich einfach, oder würde ich, bevor ich mich anmelde, auf der rechten Seite Kacheln sehen. Kacheln mit vorkonfigurierten Sitzungen. Und dann würde ich auf eine solche Kachel klicken und dann erst nach einem Passwort gefragt worden. Irgendwie mag er gerade nicht. Okay, das sieht so aus, als hat er vorher das Pausieren nicht so wirklich überlebt. Dann fahren wir die Dinger einmal kurz sauber runter. Ne, ich habe einen Snapshot, auf den ich zurück kann. Dann nehmen wir den Snapshot. Und während sich das Ding restaurt und neu bootet, würde ich sagen, können wir schon mal eine kleine Fragerunde beginnen. Hat denn jemand Fragen? Mikrofon bitte.
Wie haben Sie das mit dem Drucker gelöst? Habe ich einen eigenen Druckserver? Muss ich dann auf jeder Instanz dann die ganzen Drucker machen oder werde ich lokal durchgemappt?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Drucken. Wenn Sie ein stationäres Umfeld haben, sprich Ihre Clients sind irgendwo fest verkabelte Workstations, dann ist es das Einfachste zu sagen, Sie konnektieren aus der gesicherten Umgebung über definierte Ports Ihren Print-Server in Ihrer normalen Umgebung und schieben so die Jobs raus. Wenn Sie gar keine Netzwerkdrucker in Ihrem Netzwerk haben, sondern nur lokal angeschlossene Drucker, können Sie auf dem Windows-Client einen Druckservice starten. Windows bietet die Möglichkeit, LPL-Druckdienste zu aktivieren. Wir können Ihnen auch einen Client liefern, der auf Port 9100 lauscht und das Zeug auf die Druckausgabe kippt. Und damit machen Sie im Prinzip Ihren Rechner zu einem kleinen Mini-Print-Server. Es gab ja früher diese Adapter-Steckerchen, dass Sie auf Parallel- oder USB stecken konnten, auf der anderen Seite Ethernet hatten und Ihren Drucker damit zum dummen Netzwerkdrucker gemacht haben. Einfach bloß stupide das druckt, was man auf Port 9100 einliefert. Sowas können Sie tun. Wir haben sogar noch ein kleines Tool geschrieben, mit dem man Druckjobs auch auf Drucker rausbringen kann, die am Client angeschlossen sind, die reine GDI-Windows-Drucker sind, wo es also gar keine Linux-Treiber gibt. Im X2Go Client ist auch eine Druckfunktion eingebaut. Wenn Sie mobil arbeiten, Teleworker sind und mal an dem Drucker arbeiten, auch dafür gibt es Unterstützung im X2Go Client. Es gibt also ein eingebautes Druck-Forwarding. Es setzt dann voraus, dass auf Ihrem Client ein PDF-Anzeigeprogramm installiert ist, was sich skripten lässt. Also mit Kommandozeilen, Parameter, Datei übernehmen und auf Standarddrucker drucken, danach wieder schließen versteht.
Wie ist die Integration mit Audioübertragung und Videostreaming?
Audioübertragung funktioniert, das unterstützen wir, sowohl für Tonwiedergabe wie auch für Mikrofon vom Client wieder an den Server durchreichen. Das kann man sogar explizit abschalten, wenn man also sagt, man hat Angst ausspioniert zu werden, abgehört zu werden, kann sagen, ich will zwar Ton vom Server hören, aber ich will mein Mikrofon stumm schalten. YouTube-Videos funktionieren in normaler YouTube-Fenstergröße, im lokalen Netz wunderbar performant. Was Sie nicht versuchen sollten, ist Fullscreen oder 4K-Videos darüber zu fahren. Dafür ist es einfach nicht gemacht. Es gibt Möglichkeiten, sowas zu tun. Die Technologie heißt aber nicht X2Go.
Ich nehme an, das braucht auf der Serverseite braucht es noch X11. Um das bereitstellen zu können, ist es denn auch angedacht, da irgendwie für die Zukunft, wenn Wayland sich vielleicht mal durchsetzt?
Also grundsätzlich brauchen wir auf Serverseite meines Verständnisses nach keinen X11, aber wir brauchen natürlich Anwendungen, die X11 unterstützen. Also im Desktop-Environment, was jetzt auf die Idee käme, nur noch Wayland zu unterstützen für seine Anzeige, können wir nicht über X2Go als kompletten Desktop exportieren. Was aber natürlich auch nicht von heute auf morgen passieren wird, ist, dass Anwendungsentwickler aus ihrer Software den X11-Support rausschmeißen. Weil es gibt halt genug Leute, die in Netscape oder in Firefox eben über SSH-X fahren, die würden wirklich Aufstand machen, wenn sie denen von heute auf morgen dieses Feature aus Firefox rausnehmen. Sprich, Einzelanwendungen werden wir noch viel länger supporten können als Wayland, als einen kompletten Desktop, wenn Wayland kommt.
Was für Einschränkungen gibt es mit Cut, Copy, Paste und...
Man kann es manuell limitieren, also es gibt eine Konfigurationsmöglichkeit zu sagen, ich will nur vom Client zum Server und nur vom Server zum Client kopieren können oder gar nichts davon. Standardeinstellung ist, es geht in beide Richtungen. Es gibt momentan einen Bug in einer Library von uns, dass man von Windows zu Linux die erste Kopie meistens nicht hinkriegt. Der Workaround dazu ist, Sie kopieren erst was in Windows, was Sie gar nicht brauchen, in Linux, was Sie gar nicht brauchen, kopieren Sie es ins Windows rüber. Danach können Sie in die richtige Richtung beliebig oft kopieren, wie Sie wollen. Fix ist schon in der neuen Library drin, die ist bloß mit dem Stable Release.
Und für irgendwelche Downloads, die ich bewusst machen will, da gibt es dann den Bypass.
Da gibt es eine Dateischleuse. Ich sage mal so, wenn Sie schon mal einen Norton Commander oder einen Midnight Commander benutzt haben, sowas bloß halt in Windows-Optik stellen wir dabei. Das ist auch eine Open-Source-Anwendung, nennt sich WinSCP. Die wird von uns halt entsprechend dann vorkonfiguriert, dass der User wirklich das Ding per Doppelklick starten kann, sein SSH-Key automatisch zieht, geprüft wird, ob der Host SSH-Key der passende ist, etc. pp. Also ich würde sagen, wir geben der Demo hier jetzt noch eine letzte Chance. Wenn es bis 10.50 Uhr nicht so weit ist, dass es funktioniert, dann dürfen Sie gerne am Stand unten vorbeischauen. Da steht das Demosystem, was schon seit anderthalb Tagen jetzt rund läuft. Da kann ich es Ihnen definitiv vorführen. Wenn Sie auf YouTube mal nach X2Go Android suchen, wird eines der ersten Videos, was Sie sehen, ein Video sein, was mein uralt Android-Handy, was meine richtige Hardware-Tastatur hat, zeigt, wie ein X2Go-Client drauf läuft. Der Knackpunkt dabei ist, es ist von hinten durch die Brust ins Auge, es ist nicht zum praktischen Einsatz empfohlen, es macht einfach keinen Spaß. Hintergrund 1, Sie brauchen eine richtige Hardware-Tastatur, sprich, beim Handy wird es dann sinnvoll sein, eine Bluetooth-Tastatur mitzunehmen, wenn Sie keins mit angebauter Tastatur haben. Punkt 2 ist, die ganzen Anwendungen, die vom Server kommen, sind ja nicht auf Touch optimiert. Sprich, Sie haben auf dem Handy-Display dann vielleicht eine Schaltfläche, die 5 auf 5 Pixel ist und sollen dann mit dem Finger noch die richtige Schaltfläche erwischen. Das macht einfach in der Bedienung keinen Spaß. Prinzipiell funktionieren tut es, wie gesagt, mit einer von hinten durch die Brust ins Auge Methode. YouTube hat das Video dazu.
Aber Sie haben keine Möglichkeit, die Bildschirmtastatur einzublenden. Das ist ja eigentlich nur ein Schalter, den man mal einschalten muss.
Na, Android. Man kann im Prinzip schon sowas tun, ja. Es frisst halt wieder Bildschirmplatz. Also wenn ich jetzt einen Firefox aufmache und dann diese Bildschirmtastatur habe, die in halbwegs angenehmer Größe sein soll, dann sehe ich ja wieder kaum was von Firefox. Also ich gehe jetzt vom normalen Handy-Display aus. Wenn Sie natürlich sagen, Sie haben so ein schönes, großes Tablet, mag das wieder besser funktionieren. Wie gesagt, es gibt einen kommerziellen Arm von X2Go. Wir sind käuflich. Wenn Sie sagen, das ist Ihnen entsprechend viel Geld wert, werden wir so einen kleinen programmieren. Aber momentan hat einfach niemand einen Use Case dafür.
Wie geht man mit Anwendungen um, die unter Linux nicht laufen? Also Citrix Meeting im Browser ist mir so als typisches Problem bekannt. Es funktioniert halt nur unter Windows.
Wenn Sie so ein Meeting verwenden, dann ist das ja eine Ihnen bekannte, vertrauenswürdige Seite. Das sollte ich vielleicht noch kurz hinterher schicken zu dem Ansatz, den wir bei der Glovebox fahren. Dieser Browser, den Sie über die Glovebox ausgeliefert bekommen, der ist dazu da, frei im Internet zu surfen. Der ist nicht dazu da, zum Beispiel Homebanking zu machen, weil er könnte ja kompromittiert worden sein und Sie haben es gar nicht mitgekriegt. Deswegen, für die Sachen, die Ihnen vertrauenswürdig sind, nutzen Sie nach wie vor unter Windows Ihren lokalen Browser. Der wird in der Firewall bzw. im Proxy dann freigeschaltet für genau diese Adresse.
Auf ein neues. Das dauert mir etwas zu lang. Also ich vermute, wir haben hier irgendwo ein kleines Problem mit dem Setup hier. Wahrscheinlich müsst ihr ans Netz, das funktioniert oder so. Wie gesagt, unten am Stand funktioniert es. Können Sie es anschauen. Kommen Sie gerne nachher noch für einen Vortrag mit uns vorbei.